Das Evangelium nach Lukas im 23. Kapitel. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und zwei Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Gemeinde, sieben Worte, besser gesagt, sieben Aussprüche sind von Jesus überliefert, als er am Kreuz hing, aus dem Matthäusevangelium, dem Lukasevangelium und dem Johannesevangelium. Man spricht von den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz oder auch von den sieben Kreuzesworten. Traditionell werden die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Das erste dieser sieben Kreuzesworte haben wir eben gehört. Das zweite folgt kurze Zeit darauf. Jesus spricht es zu einem der beiden Übeltäter neben ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das dritte stammt aus dem Johannesevangelium. Jesus spricht zu seiner Mutter und zu Johannes: Frau, siehe, das ist dein Sohn, und siehe, das ist deine Mutter. Das vierte führt uns ins Matthäusevangelium: Eli, Eli, lama asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte und sechste stammt wieder aus dem Johannesevangelium: Mich dürstet, und es ist vollbracht. Das siebte und letzte Kreuzeswort schließt den Kreis und führt uns wieder zurück ins Lukasevangelium: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wir betrachten heute aber nur das erste Kreuzeswort. Denn dieses erste Wort alleine sagt schon unendlich viel über Jesus Christus aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das erste, was Jesus am Kreuz tut, ist nicht, verzweifelt um Hilfe zu rufen, sondern es ist eine Fürbitte. Jesus hat die Feindesliebe nicht nur gelehrt, er hat sie auch ausgelebt, bis zum bitteren Ende. Er bat um Vergebung für die, die ihn quälten und hinrichteten, die Folterknechte, die römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz nagelten. Es wäre nur verständlich, diese brutalen Leute zu verfluchen, ihnen die schlimmsten Strafen an den Hals zu wünschen. So reagiert der Mensch ja üblicherweise, wenn er von schlimmen Straftaten und Verbrechern hört. Aber Jesus möchte eben nicht, dass seinen Henkern ihre Sünde im letzten Gericht vorgehalten wird. Jesus möchte, dass auch sie selig werden. So hat er erfüllt, was der Prophet Jesaja über Christus voraussagte: Er hat für die Übeltäter gebeten. Jesus hat aber nicht nur für die römischen Soldaten und Folterknechte gebeten, sondern auch für alle anderen, die an seiner Verurteilung schuld waren: die Hohenpriester, Pontius Pilatus, das Volk, das den mit lauten Rufen „Kreuzige ihn!“ zum Todesurteil gedrängt hat. Die alle wissen nicht, was sie tun. So sagt es der Apostel Petrus in seiner Predigt im Tempel zum Volk: Liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Und der Apostel Paulus schrieb den Korinthern von den Machthabern, die Jesu Hinrichtung zu verantworten hatten: Wir reden von der Weisheit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und zuletzt gehören wir selbst auch zu denen, die für Jesu Tod verantwortlich sind, weil wir nicht wissen, was wir tun. Schließlich sind es ja die Sünden der ganzen Welt, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, auch unsere Sünden. Jesus tut da in seiner größten Qual am Kreuz auch Fürbitte für uns: Vater, vergib ihnen. Deswegen hat der Apostel Johannes später in seinem ersten Brief geschrieben: Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Ja, Jesus tut diese Fürbitte unablässig für uns und alle Sünder: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber wissen wir wirklich nicht, was wir tun? Und wie ist es dann mit denen, die genau wissen, was sie tun? Haben die gar keine Hoffnung auf Vergebung? Dieser zweite Teil vom ersten Kreuzeswort Jesu hat es in sich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Klar, vielleicht waren die Folterknechte damals wirklich so abgestumpft, dass sie das Unrecht gar nicht bemerkt haben, was sie taten. Vielleicht haben sie gedacht, wir tun ja nur unsere Pflicht, wir führen nur Befehle aus. Aber auch wenn Menschen nur ihre Pflicht tun, böses Handeln bleibt böse und wer solches tut, ist dafür verantwortlich, so wie die Aufseher in Konzentrationslagern oder Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen. Die können sich nicht hinter ihren Vorgesetzten verstecken. Was die weiteren Mitschuldigen an der Kreuzigung betrifft, die haben durchaus bemerkt, dass sie etwas falsch machten. Pontius Pilatus wusste ganz genau, dass er da einen Unschuldigen zum Tode verurteilt. Da hilft auch kein Händewaschen. Der hohe priesterliche Rat hätte Jesus nicht für 30 Silberlinge verraten und in einer Nacht- und Nebelaktion festnehmen lassen, wenn sie das mit reinem Gewissen getan hätten. Und ich wage mal zu behaupten, auch wir merken meist sehr genau, was ich hier tue oder eben getan habe, das ist nicht richtig gewesen. Sind wir also alle hoffnungslose Fälle? Können wir diese Fürbitte Jesu gar nicht auf uns beziehen? Doch, das können wir. Jesus selbst hat das ganz deutlich ausgesagt. Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Alle. Er macht nur eine einzige Ausnahme, die Lästerung des Heiligen Geistes. Das ist das, was die Pharisäer machen, als sie sahen, wie Jesus einen bösen Geist austrieb. Da sprachen die nämlich, der kann die Dämonen nur austreiben, weil er selber der Beelzebul ist, der Oberste der Dämonen. Diesen Menschen, so sagt es Jesus, kann nicht vergeben werden, weil sie nie nach Vergebung fragen würden. Allen anderen aber, und das macht Jesus ganz deutlich, können ihre Sünden vergeben werden. Darum spricht er diese Fürbitte aus am Kreuz für seine Henker. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darum spricht er diese Fürbitte noch immer unablässig aus für uns und alle Menschen. Das zeigt, warum Christus überhaupt auf die Erde gekommen und ans Kreuz gegangen ist, um uns die Vergebung der Sünden zu erwerben. So zeigt sich am Karfreitag in diesen Worten Jesu Christi, trotz aller Schrecken dieses Tages, Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit. Die Betrachtung dieses ersten Kreuzeswortes Jesu schließe ich mit Worten von Paul Gerhardt. Der hat die Zuwendung Jesu zu den Menschen wunderbar ausgedrückt in seinem Gedicht »Hör an, mein Herz, die sieben Wort«. Sein allererste Sorge war, zu schützen, die ihn hassen, bat, dass sein Gott der bösen Schar wollt ihre Sünd erlassen. Vergib, vergib, sprach er aus Lieb, o Vater, ihnen allen, ihr keiner ist, der säh und wüsst, in was für Tat sie fallen. Lehrt uns hiermit, wie schön es sei, die lieben, die uns kränken, und ihnen ohne Heuchelei all ihre Fehler schenken. Er zeigt zugleich, wie gnadenreich und fromm sei sein Gemüte, dass auch sein Feind, der's böse meint, bei ihm nichts find als Güte. Amen.
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen. Ich mag dich trotzdem, Kuss, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, So ist vergeben und verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist vergeben und verzeihen. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen.
Sie hörten eine Predigt von Pfarrvikar Jannis Degen der St. Johannesgemeinde Köln-Bonn-Aachen. Die nächste Predigt können Sie hier ab kommendem Samstag hören. Gott segne Sie auf allen Ihren Wegen.